Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 98. Alex, mein Guter, Anja, gönnen wir den Urlaub weiterhin, oder?
Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ich glaube, sie würde nicht heimkommen, wenn wir ihr, wie heißt es auf gut Deutsch? Ich habe am Wochenende, glaube ich, meine Muttersprache verloren. Sie würde nicht kommen, wenn wir den Urlaub nicht gönnen würden, so rum.
Richtig, und diese verdammte Zeitverschiebung in den südostasiatischen Raum, die hilft uns natürlich nicht wirklich. Was uns beiden auch nicht wirklich geholfen hat, waren die Erlebnisse am Wochenende. Und wir reden jetzt noch nicht mal über das Löwenspiel.
Denn die Nachwehen des Wochenendes sind immer noch zu spüren.
Denn unabhängig voneinander haben wir beide das gleiche Event begangen, zwar getrennt, aber du als...
Du warst Täter, ich war Opfer.
So hätte ich es jetzt auch betitelt. Ja. Na, wir können das ja auch ganz offen sagen. Also live haben wir von der 0-2 Niederlage von 60 München bei Wien Wiesbaden so gut wie nichts mitbekommen. Und der Grund hat drei Buchstaben. J-G-A. Ausgeschrieben Junggesellenabschied. Ich als Täter, also als Bräutigam-Entführer quasi nach Leipzig. Und du wurdest entführt.
Richtig. Ja, ich bin Gott sei Dank wohlbehalten wieder zurück. Ja. Es hat mir nicht nachhaltig geschadet, glaube ich. Auch wenn ich am Sonntag kurz mal den Eindruck hatte, dass es so sein könnte.
Klassiker. Nein, aber wisst ihr was? Es macht nämlich gar nichts. Weil warum sollten wir jetzt, selbst wenn wir das Spiel nochmal komplett oder überhaupt irgendwas davon gesehen hätten? Also ich habe die Zusammenfassung mir natürlich nochmal angeguckt, aber ich hatte auch schon den Eindruck, okay, ich brauche mal die 90 Minuten nicht nochmal reinziehen. Wir hätten wahrscheinlich eh nicht großartig drüber gesprochen mit diesem Ergebnis, weil ganz ehrlich, über Sportliche müssen wir jetzt in der Hinsicht nicht reden. Der DFB-Pokalplatz, der theoretische, ist 10 Punkte weg und es sind noch 6 Spieltage. Wird ein bisschen eng, um es genau zu sagen. Und Alex, wir waren uns jetzt eigentlich im Vorfeld beide einig. Lass uns lieber ein bisschen mehr Richtung Zukunft blicken.
Ja, absolut.
Den Tellerrand hinaus.
Ich meine, zumal das Spiel ja jetzt sicherlich am Ende der Saison in der Nachbetrachtung nicht das Spiel sein wird, wo man sagt, oh, da haben sie es aber verspielt. Also, ich meine, Wien Wiesbaden ist momentan die Top-Mannschaft der Liga. Ich glaube sogar noch vor Elversberg, wenn man sich die letzten 5 Spiele anschaut. Ich glaube, 5 Spiele in Serie gewonnen jetzt Wien. Die marschieren in Richtung zweite Liga. Naja, mein Gott, die sind besser. Muss man einfach so akzeptieren. Dann ist es halt so.
Genau so ist es. Also warum sollen wir jetzt hier irgendwas sportlich noch analysieren? Die Saison ist gelaufen. Mit ganz viel Glück hast du noch die Chance auf den DFB-Pokal, also Platz 5, weil ich kann momentan...
Dann hast du sogar noch die Chance auf den Relegationsplatz. Nee, wir können die Saison abhaken. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Und das Mitte April, was echt bitter ist.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich mache es kurz heute. Viel zu sagen gibt es nach dem 0-2 in Wiesbaden wirklich nicht. Außer vielleicht, dass es wieder eine unrühmliche Premiere zu feiern gibt. Der Löwe hat nämlich zum ersten Mal überhaupt ein Pflichtspiel beim SVW in Wiesbaden verloren. Gewonnen haben wir dort aber auch nur einmal mit 1-0 im März 2019. Auch kurios, die Hessen haben im 6. Spiel zu Hause gegen die Löwen mal eben ihre Torausbeute verdoppelt. Die Ergebnisse bisher aus Löwensicht: 0-0, 0-0, 1-0, 1-1, 0-0 und jetzt eben ein 0-2. Schauen wir mal, wann wir das nächste Mal nach Wiesbaden reisen. Aktuell sieht es ja nach Aufstieg aus für den SVWW. Ganz anders die Lage beim nächsten Gegner Bayreuth. Die Oberfranken stecken mitten im Abstiegskampf. Den zahlreichen Ex-Löwen dort würde ich die Punkte ja schon fast gönnen. Zumal es bei 60 nun endgültig um nichts mehr geht. Die letzten beiden Heimspiele wurden gegen die Spielvereinigung jedoch gewonnen. 3-0 im Oktober 2017 in der Regionalliga und 4-0 1992 unter Werner Loran in der Bayernliga. Die letzte Heimniederlage gegen Bayreuth gab es vor sage und schreibe 37 Jahren. Das war mit 1-3 in der Bayernliga vor 22.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Zumindest mit so einer Kulisse könnte ich mich aber mal wieder anfreunden.
Ja, wir hätten ja beide Bock gehabt, im Mai was zu feiern. Und auch, wir können ja auch ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Wir quatschen natürlich hier vor Start der Aufzeichnung auch nochmal so ein bisschen. Und wir sind uns beide einig, dass momentan relativ wenig wirklich Lust auf die Löwen macht. Ja, wir waren in den letzten ein, zwei Wochen nochmal wieder ein bisschen besser drauf. Natürlich auch durch den einen oder anderen Punktgewinn und Sieg. Vollkommen klar. Und auch, dass da gewisse Weichenstellungen im Hintergrund wohl passieren. Trotzdem, den Flow, also ein richtiger Flow kommt nicht auf. Da hat es so ein Ergebnis, tut natürlich dann auch weh. Und dann mit dem Blick auf die Tabelle, ja, nur noch 6 Spiele, ja, jetzt ist es dann eigentlich endgültig gegessen. Ist ein bisschen schwierig. Du musst eigentlich jetzt so ein bisschen Schwung noch mitnehmen, der dann über die Sommerpause auch anhält. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Sorge oder die Angst habe, aber die leichte Befürchtung eben, mit einem Stimmungshoch wirst du definitiv nicht in die Sommerpause gehen. Du kannst es nur noch einigermaßen im Zaum halten.
Ja, es ist eine schwierige Situation. Wir kennen das ja eigentlich auch gar nicht mehr als Löwenfans, weil die letzten Jahre hast du immer vorne mitgespielt, war es eigentlich bis zum letzten Spieltag spannend. In der ersten Saison war es bis, glaube ich, zum vorletzten Spieltag nach unten hin spannend, dann davor die Regionalliga-Saison, wiederum davor die Zweitliga-Saison, wo man immer gegen den Abstieg gespielt hat. Also es ging eigentlich immer bis fast zum letzten Spieltag um wirklich entweder ums Überleben oder ums, ja, um die großen Fleischtöpfe, wie es immer so schön heißt. Und jetzt bist du halt, naja, völlig im Niemandsland. Die graue Maus der Liga heißt es immer so schön. Die ist momentan 60 München. Und das ist keine gute Situation, weil es gefährlich ist, weil natürlich musst du jetzt die Weichen stellen. Die Frage ist, wohin führen diese Weichen im Sommer?
Ja, und das werden wir nur beobachten können. Und in einem Jahr sind wir schlauer. Ja. Wir sind uns aber auch einig, dass die Weichen davor gestellt werden müssen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, was wir über die letzten Wochen immer mal so ein bisschen angekündigt haben, dass wir das machen wollen, das machen wir heute. Wir gucken mal so ein bisschen auf den Kader von 60 München, wie lange denn die Verträge laufen. Geben mal so eine Einschätzung ab. Wahrscheinlich einerseits Wunschdenken und andererseits, was wahrscheinlich eintreten wird. Und wichtig ist erstmal zu wissen, es gibt im aktuellen Kader von 60 München genau 2 Verträge, die bis 2025 laufen. Und das sind die von Marco Hiller und von Leandro Morgalla. Und vielleicht fangen wir mit, also dass Marco Hiller bleibt, das glaube ich steht außer Frage. Da ist vor kurzem ja erst dieses weitere Jahr hinzugekommen. Wie genau, es ist immer noch nicht bestätigt von 60 München, höchstwahrscheinlich per Option. Wahrscheinlich nach X Startelf Einsätzen nochmal oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne es genau zu wissen. Also dann über ihn, glaube ich, brauchen wir nicht zu diskutieren. Leandro Morgalla ist so, finde ich, so ein bisschen, der ist halt Teil dieser nächsten Saisonplanung, weil sportlich, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, dass du den eigentlich behalten müsstest.
Absolut.
Mit dem Wissen, dass du kleinere Brötchen finanziell backen musst, ist er wahrscheinlich der Einzige im Löwenkader, der da helfen könnte, indem er Ablösesumme reinspielt.
Die Frage ist, wie hoch die ausfällt.
Richtig.
Oder wann wird 60 schwach?
Genau,
oder wann muss 60 schwach werden, weil es keine zwei Optionen mehr gibt, weil du dieses Geld nicht mehr ablehnen kannst. Also ab welcher Summe?
Wenn wir jetzt mal davon reden, dass 60
also unter siebenstellig.
Millionen, nee, es muss ein Millionenbetrag sein.
Ja.
So doof das jetzt klingt. Du wirst im nächsten Jahr, wir haben es ja schon gesagt, von 6 Millionen Euro wahrscheinlich auf 4,5 Millionen runterschrauben müssen. Gehen wir mal von 4,5 aus. Das heißt, du hast eine Differenz von 1,5 Millionen. Wenn ich jetzt denken würde, also rein nur milchmädchenmäßig, ich bin kein Geschäftsführer, werde ich wahrscheinlich in diesem Leben auch nirgendwo nicht sein, ist auch nicht mein. Zahlen jonglieren war es noch nie. Aber dann würde ich doch zumindest versuchen, das ist die Differenz. Dann schauen wir doch mal, dass wir möglichst nah an diese Differenz mit einer eventuellen Ablösesumme rankommen. Sie ganz zu erreichen, vielleicht schwierig aus der Position heraus, weil natürlich andere Vereine die Umstände auch wissen. Die können natürlich dann auch Preise drücken, je nachdem, wer denn anklopft. Wir wissen es ja nicht. Aber dass Leandro Morgalla auf dem einen oder anderen Zettel eines Profivereins erste wie zweite Liga durchaus stehen dürfte, ist jetzt kein Geheimnis. Und es wäre in Anführungszeichen, so doof das jetzt klingt, der einfachste Hebel, den du ziehen kannst.
Ja.
Weil so ein Juwel wirst du nicht so oft oder hat man nicht so oft in seinen Reihen. Es kommen immer wieder talentierte Spieler aus der Löwenjugendschmiede, Talentschmiede raus. Aber dass Leandro Magalla wahrscheinlich unter den Top 3 aus den letzten 5 bis 10 Jahren ist, glaube ich, da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Die Frage ist, wie sehr sieht sich Leandro Magalla bei 60? Ist er so verwurzelt, dass er vielleicht sagt, ich versuche es tatsächlich nochmal ein Jahr bei 60, aber das ist wahrscheinlich zu romantisch gedacht. Ich glaube, da gibt es wenige Fußballer, die das so durchziehen, zumal wenn sie vielleicht Angebote aus der Bundesliga haben. Da sagst du nicht, als wie alt ist er? 19, glaube ich.
18.
Da wird keiner sagen, ja, ich schlage ein Angebot von Bundesligist XY aus, um bei 60 vielleicht nochmal anzugreifen auf dem Weg in die zweite Liga. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Das nimmt ihm dann auch keiner übel.
Nein, darf ihm auch keiner übel nehmen. Der ist am Anfang seiner Karriere, der muss jetzt Weichen stellen, kann jetzt auch ehrlicherweise schon finanzielle Weichen stellen. Also,
na ja, klar.
Ist vollkommen klar. Leandro Magalla im Übrigen nach Schätzung von Transfermarkt.de natürlich auch der teuerste Löwe-Markt, wird momentan 1 Million Euro geschätzt. Und das ist für einen Drittligaspieler schon.
Letztendlich ist er eine Aktie, Leandro Magalla. Du kannst jetzt sagen, wir pokern und binden ihn nochmal ein Jahr an uns und hoffen, dass er nochmal einen Schritt macht und dass er uns möglicherweise als maßgebliche Stütze in der Abwehr zum Aufstieg führt und dann, wenn wir aufsteigen, uns sogar noch eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro bringt. Das wäre die Risikovariante, aber die man vielleicht manchmal auch gehen muss. Da ist man immer im Nachhinein erst schlauer. Also das haben wir bei 60 schon oft erlebt, dass wir Spieler für einen Preis abgegeben haben, wo wir nach 2 Jahren gesagt haben, ja super, der wäre vielleicht 10-fache wert gewesen, wenn wir noch ein bisschen mehr an uns gebunden hätten. Aber gut.
Definitiv. Dann lass uns mal einsteigen in den großen Block derer Spieler, deren Verträge am Saisonende auslaufen. Ich zähle jetzt mal wirklich, ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben, ich zähle jetzt mal durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und wir gehen jetzt einmal so ein bisschen Step by Step durch. Fangen wir mal an mit Milos Zocic. Ich glaube, also wenn der nicht weiterhin mit seinen 19 Jahren noch in der zweiten Mannschaft agiert, dann werden sich da die Wege trennen.
Hat sich nicht aufdrängen können.
Ja. Nein. Also ich glaube, da können wir relativ schnell einen Haken dahinter machen. Der nächste, den ich jetzt hier auf meiner Liste habe, das ist schwierig. Es ist nämlich Erik Talik. Der war auf dem aufsteigenden Ast und dann kam die schwere Verletzung, die ihm jetzt quasi die Saison gekostet hat. Der Kreuzbandriss. Und der wird halt einfach auch noch bis in die neue Saison ausfallen. Also wahrscheinlich geschätzt so Oktober.
Ja.
Ja. Also er wird also auch die Saisonvorbereitung verpassen. Heißt auch, dass seine Aktien für einen neuen Verein natürlich schwierig sind, weil die kaufen quasi einen verletzten Spieler ein, theoretisch. Also nicht einkaufen, weil der Vertrag endet, aber ein neuer Verein würde jetzt erstmal hier die Katze im Sack kaufen.
Ja.
Bei 60 ist es so, man weiß, was man an Erik Talik hat und Erik Talik weiß im besten Fall, was er an 60 München hat. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man einen leicht angepassten Vertrag Erik Talik nochmal vorlegt und der sagt, ja, vielleicht ein Jahresvertrag, um sich nochmal zu beweisen.
Ja.
Und dann sagt, okay, du kriegst nochmal die Chance, arbeite dich heran, dräng dich nochmal auf und dann sprechen wir im Winter nochmal. Das wäre jetzt so ein Gedankengang von mir. Was meinst du?
Finde ich genauso. Du bist ja als Verein in dem Fall tatsächlich in der stärkeren Verhandlungsposition. Weil, wie du sagst, er muss ja eigentlich froh sein, wenn er einen Vertrag bekommt und 60 will ich nicht übers Ohr hauen, absolut nicht. Aber natürlich wird es da ein Angebot geben, das vielleicht unter dem liegt, was er gerade verdient bei 60. Was dann wahrscheinlich für beide Seiten nicht das Schlechteste ist. Ich glaube auch, dass Talik froh ist, wenn er bei 60 bleiben kann. Er hat sich, glaube ich, jetzt schon, was man so bei Instagram verfolgen kann, in der Stadt eingelebt und ich glaube, dass er vom Typ her auch keiner ist, der jetzt 10-mal umziehen will in seinem Fußballerleben, sondern dass der schon sehr auch diese Nestwärme braucht. Und ich glaube, die bekommt er in München und bei 60 und deswegen wäre es, glaube ich, im Sinne aller, wenn er da einfach jetzt in Ruhe fit wird und dann noch ein Jahr für 60 spielt und im besten Fall dann genauso stark zurückkommt, wie er in Teilen der Saison schon war. Also er hat ja wirklich einen großen Schritt gemacht, bevor er sich dann verletzt hat.
Absolut. Auch erst 23 Jahre alt, darf man auch nicht vergessen. Also der ist immer noch so, jetzt nicht mehr auf der Startrampe seiner Karriere, aber ich sag mal so, im Skisprung, er ist gerade über dem Backen drüber. Mhm. Jetzt muss er ins Fliegen kommen. Schauen wir mal weiter. Über einen müssen wir nicht diskutieren, den glaube ich, können wir gleich abhaken. Raphael Holzhauser, die Leihe läuft aus. Es spricht 0,0 dafür, dass sich diese Liaison fortsetzt.
Ja. Enttäuschung tatsächlich. Ja. Er hat halt nie gepasst. Es hat nie gepasst. Er hat nie in die Mannschaft gepasst. Er hat in diese Liga auch nicht gepasst. Bestimmt ein netter Schade. Typ, aber
ja.
Ja. Es war wirklich ein Schuss in den Holzofen. Quasi.
Ja. Der nächste, bei dem es mir sehr, sehr weh tut tatsächlich. Und da muss man auch davon ausgehen, dass das Kapitel leider beendet ist. Das ist Marius Wiltsch. Wir haben, glaube ich, in der Winterpause schon mal das Thema thematisiert, als es geheißen hat, ja, der darf sich einen neuen Verein suchen, wo wir gesagt haben, boah, ganz schwierig. Der hat sich aufgerieben für 60. Ein positiv gesehen Kampfschwein. Mhm. Auch einer, der sich mit den Löwen identifiziert, der Voll. Für meines Erachtens auch ein wirklich solides Standing auch in der Fanszene hatte. Der hat ganz viel Pech gehabt. Er hat seine Aufopferungsbereitschaft ist ihm auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber jetzt ist es quasi wie so ein, dass das ihm jetzt auch noch quasi wahrscheinlich die Profikarriere kosten könnte. Er ist halt auch 32.
Ja.
Das ist sehr, sehr bitter. Ich würde mir grundsätzlich so irgendwie so einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag nochmal wünschen, dass er die Chance nochmal kriegt. Vielleicht,
wird er nicht
vielleicht
machen.
Hilft Maurizio Jacobacci da vielleicht noch so ein bisschen, wenn er das auch erkennt oder wenn er es irgendwie auf dem Schirm hat. Allein der Glaube fehlt mir.
Wird er nicht machen. Also ich gehe fest davon aus, dass Marius Wiltsch seine Karriere beendet im Sommer, seine Profikarriere. Er wird weiter Fußball spielen, aber nicht im Profibereich, auch nicht in der Regionalliga, eher drunter. Das Kapitel geht zu Ende, bin ich mir relativ sicher. Es ist im Nachhinein echt wirklich schade, weil es war ja in der Saison, wo man am letzten Spieltag in Ingolstadt gespielt hat, um den Platz in der Relegation. In dieser Saison hat er sich bis zum letzten Spieltag aufgeopfert. Er war eigentlich im April schon oder im März schon drüber. Der hätte unbedingt eine Pause gebraucht, hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch für das große Ziel. Am Ende verpasst du es knapp und machst dir tatsächlich mit dieser Aufopferung deine Karriere kaputt. Also das war irgendwo zwischen, du hättest zur Legende werden können, wenn es irgendwie geklappt hätte, dann hätte es immer geheißen, ja, dieser Wilsch, der hat sich damals für den Aufstieg quasi kaputt gemacht. Und jetzt, naja, warst du am Ende Vierter, dann geht das so ein bisschen unter in der Erzählung, was wirklich sehr, sehr schade ist. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich kenne Marius jetzt schon ein paar Jahre, der ist absolut ist ein Top-Typ, bodenständig, passt einfach wie die Faust aufs Auge zu den Löwen von seinem ganzen Charakter her. Deswegen einfach, ja, schade, dass das zu Ende gehen wird im Sommer, bin ich mir relativ sicher.
Eine der bittersten Personalien, muss ich ganz deutlich sagen. Ja. Tut mir auch ein bisschen weh. Also, sehr, sehr bitter. Der nächste auf der Liste, Quirin Moll. Auch 32 Jahre mittlerweile. Über seine grundsätzlichen Qualitäten, Erfahrungsschatz müssen wir jetzt wenig, glaube ich, reden. Aber die Frage ist es, er war immer einer, der für einen Bock in den letzten Monaten gut war. Er ist nicht unumstritten, auch im Löwenkosmos insgesamt. Mein Bauchgefühl sagt, das Thema, auch dieses Kapitel wird enden.
Quirin Moll ist irgendwie eine komische Personalie. Ich bin mir da mit mir selbst gar nicht einig, was ich von Quirin Moll halten soll, aber seit Jahren. Also ich finde ihn einerseits eigentlich irgendwie einen soliden Sechser, den du schon brauchen kannst in der Mannschaft, rein vom Typ her, von der Körperlichkeit, es schadet nicht, aber er hat halt eigentlich seit er damals, gegen Kaiserslautern, glaube ich, hat er sich das Kreuzband gerissen damals, wenn mich nicht alles täuscht, kann es sein, 2019, da war er davor ja in überragender Form, da war wirklich einer der Top-Spieler im Kader und seitdem hat er eigentlich nie mehr wirklich zu alter Form zurückgefunden. Und das ist halt jetzt doch schon wieder ein paar Jahre her. Also das dauert zu lange leider und ist schade. Aber ich befürchte auch, dass da auch kein Leistungssprung mehr zu erwarten ist. Und er muss natürlich auch schauen, ja, wo, wo, für ihn ist es schwierig, weil er, weiß nicht, wie alt ist Quirin Moll? Auch jenseits der 30?
32.
Da wird es natürlich mit den Empfehlungen der letzten Monate und Jahre schwierig, nochmal irgendwo unterzukommen. Wobei, naja, so, keine Ahnung, VfB Oldenburg oder so, wenn die in der Liga bleiben oder so, das, die werden den vielleicht mit Handkuss nehmen, aber einen ambitionierten Drittligisten zu finden, schwierig.
Ich glaube tatsächlich, dass der Zug abgefahren ist. Bei Quirin Moll könnte ich mir auch durch seine regionale Verbundenheit vorstellen, dass er vielleicht in der Regionalliga Bayern noch einen guten Platz findet. Also sollte zum Beispiel eine Spielvereinigung Bayreuth absteigen, was ja möglich ist,
ja,
könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, so einen erfahrenen, den holen wir uns dazu zum neuen Anlauf. Also ja, ohne, dass wir jetzt da über irgendwelche Gerüchte irgendwas wissen. Ne? Das ist nur
ein Gedanke. So was in die Richtung, ja. So Würzburger Kickers oder so dieses Kaliber, ja. Gehobenes Regionalliga-Niveau.
Haching,
ja. Genau.
Ja. Gibt ja durchaus ein paar attraktive Standorte hier noch in Bayern.
Ja.
Springen wir weiter. Es wird nicht einfacher. Tom Kretschmer. Eine solide Nummer 2 im Tor. An Marco Hiller ist kein Vorbeikommen. Sollte Marco Hiller mal nicht spielen können, hat Tom Kretschmer jedes Mal geliefert.
Absolut.
Und zwar souverän. Also diese Kaltstarts konnte er, kann er. Er ist jetzt 24. Er wird nicht auf Dauer die zweite Geige spielen, weil an Marco Hiller ist im Normalfall für ihn kein Vorbeikommen. Und
das ist, ja,
eigentlich ist er die perfekte Nummer 2. Vielleicht, wenn er noch ein bisschen mehr kitzeln, dann könnte auch Marco Hiller noch ein bisschen mehr kitzeln. Ja, also ich glaube, dass der in Anführungszeichen gefährlichere Herausforderer seinerzeit Henrik Bohnmann war.
Ja.
Nicht nur, weil der zeitweise auch die Nummer 1 war, sondern auch so vom Gesamtpaket her.
Ja.
Dennoch wäre Tom Kretschmer für mich weiterhin eine wunderbar passende Nummer 2 bei 60, weil auch der ein Löwe durch und durch ist. Aber auch da, glaube ich, langsam aber sicher sagt er sich, will ich die dauerhafte Nummer 2 sein? Glaube ich eher nicht. Auch hier die Tendenz. Schritt zurück in die Regionalliga, da aber als Nummer 1.
Schwierig. Als Torhüter immer schwierig. Weil es halt nur eine begrenzte Anzahl an fixen Arbeitsplätzen gibt für einen Torhüter. Und dann, ich würde Tom Kretschmer schon auch zutrauen, in der dritten Liga Stammtorhüter zu sein. Halt nicht bei 60. An Hiller wird er nicht vorbeikommen auf kurz oder lang, außer der verletzt sich. Dann bist du um einen Tom Kretschmer wieder froh, aber das ist natürlich, kann nicht der Anspruch eines Torhüters sein, eines jungen Torhüters, zu sagen, naja, jetzt, wenn Hiller sich irgendwann mal vielleicht verletzt, dann schlägt meine Stunde. Ja, das ist, die Geduld wird vielleicht irgendwann belohnt, aber bringt dich halt auf kurze Sicht nicht weiter. Mhm. Deswegen, ich glaube, dass er relativ offen ist für alles. Also ich glaube, wenn ein Angebot kommt, dann würde er sich das anhören. Ich glaube aber auch nicht, dass er ganz abgeneigt ist, bei 60 zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass er irgendein Angebot um jeden Preis annimmt, damit er irgendwo Stammtorhüter ist in der Regionalliga Nordost oder keine Ahnung. Wird glaube ich, von den Angeboten abhängen. Die werden kommen, da bin ich mir relativ sicher. Aber es muss halt dann auch passen. Und ich glaube schon, dass er weiß, was er an 60 grundsätzlich hat. Und die Auftritte wird er wieder bekommen. Ich meine, die hat er in dieser Saison auch bekommen, oder? In dieser Saison, ja.
War nicht Marco Hiller noch gesperrt?
Ganz am Anfang. Ja, genau. Nee, ich meine, das war vor...
Ist ja schon 2 Jahre, ja.
Oh mein, man fand...
Also ein Spiel hat Tom Kretschmer auf alle Fälle gemacht, weil da Marco Hiller krank war.
Und das irgendwie war,
wenn mich nicht alles zurück,
stimmt,
dieses
genau.
0-3 gegen Ferl, wo er nichts machen konnte.
Ja, genau, stimmt.
Aber egal, also Fakt ist, wenn er da war, war er da. Also wenn er gebraucht wurde, war er da.
Absolut.
Und, das ist eine ganz spannende Personalie, muss ich ganz
ehrlich sagen. Er ist schon so ein klassischer Drittliga-Torhüter, schon sehr spektakulär irgendwie in seiner Art und Weise. Das passt schon in die dritte Liga. Da hast du ein paar so Teufelskerle, wie es immer so schön heißt, drin. Und das ist schon einer, der glaube ich auch mal für einen Aussetzer gut ist, aber der einfach spektakuläre Dinge rausholt und da würde er.
Also Unterhaltungsfaktor wunderbar. Und
genau.
Die Art, wie er auftritt, sein Habitus, sage ich mal, der verspricht schon, also du bekommst ein interessantes Paket.
Ja.
Also dementsprechend auch aus der Hinsicht nicht gerade unattraktiv, als Keeper den in sein Reihen zu haben. Springen wir weiter. Wen haben wir denn da noch so? Marius Wöhrl. der Aufsteiger auch der Rückrunde, der viel zu lange links liegen gelassen worden ist.
Als nicht drittligataglich abgestempelt, zwischen den Zeilen. von gewissen führenden Köpfen bei 60.
Ja. Und 19 Jahre ganz frisch alt geworden, jetzt im April. Vertrag läuft aus. Ja, da leckt sich jetzt auch jeder ambitionierte Drittligist oder Mittelzweitligist die Finger, weil beste Verhandlungsposition, ne?
Ja, zumal, wenn es eben solche Aussagen gab im Vorfeld, da wird Marius Wöll natürlich auch erstmal überlegen, naja, bekomme ich bei den Löwen die Wertschätzung, die mir zusteht, nach den letzten Leistungen.
Also, ja, ich sag mal so, in Maurizio Jakobacci hat er jetzt einen wunderbaren Fürsprecher. Und die Zeichen stehen ja bei ihm auf Verlängerung. Es ist noch nichts durch, Stand heute offiziell. Zeichen gehen dorthin. Also der Trainer steht hinter ihm, der neue Trainer. Aber reicht das aus, um nochmal einen Vertrag zu verlängern?
Tja, das muss also er selber entscheiden. Also
ich glaube tatsächlich, hier steckt die Krux in der Psychologie.
Ja, ich kann Marius Wöll auch als Typ nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Da habe ich ihn auch zu
aus rein menschlicher Sicht würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn er jetzt ein attraktives Angebot aus der zweiten Liga hat, die ihm einen Plan vorlegen,
ja,
und er immer noch so dieses leichte an der Ehre gekratzt Gefühl hat, was ich ihm nicht irgendwie ankreiden könnte, dann habe ich vollstes Verständnis, wenn er sagt, nee, Leute, sorry, aber nee, ist nicht. Ja.
Übrigens, weil wir gerade diese Andeutung gemacht haben mit der Aussage, ich will es nur korrekt zitieren. Die Aussage kam von Robert Reisinger, Löwenpräsident, der in der AZ gesagt hat, ich bin zuversichtlich, also es ging um den Verbleib von Marius Wöll an der Grünwalder Straße, ich bin zuversichtlich, weil wir gute Argumente haben, dass er bei uns bleibt. Wo kann er denn sonst Stammspieler in der dritten Liga werden? Also heißt, bei anderen Vereinen wäre er nicht Stammspieler in der dritten Liga, im Umkehrschluss, wenn man es ihm negativ auslegen will, diese Aussage.
Wenn man es will, kann man sicher vielleicht, kann man machen, ob es wirklich so gemeint war, kann man jetzt, ja. Wie gesagt, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf psychologisches Feingespür an, ja, in den Verhandlungen und den Gesprächen. Weil dass man noch mit Marius Wöll sich an den Tisch setzen wird, davon können wir ausgehen.
Aber ich glaube, es würde ihm schon gut tun, nochmal ein Jahr in der dritten, ja, Liga zu spielen. Er hat es jetzt über ein paar Wochen gezeigt, jetzt muss er es mal über eine Saison beweisen. Ich glaube, das darf er bei Maurizio Jakobacci auch. Der wird da, wenn Jakobacci Trainer bleibt, natürlich zu einer festen Säule werden im Löwenspiel. Da bin ich mir relativ sicher, der wird den über den Sommer nochmal richtig integrieren. Und dann, wenn er eine geile Saison gespielt hat, hoffentlich, dann kann man darüber reden. Im besten Fall machst du es wie bei Morgalla. Du verlängerst den Vertrag langfristig und sicherst dir damit quasi schon die Ablösesumme, die du wahrscheinlich nächstes Jahr dann bekommen wirst.
Absolut. Vor allem, du kannst ihm ja auch einen Weg aufzeigen, weil im defensiven Mittelfeld werden Plätze frei werden. Also über Quirin Moll haben wir schon gesprochen. Auch ein Rafa Holzhauser, der eigentlich ein offensives Mittelfeld begleitet, aber eigentlich ein Offensiv-Allrounder in der Hinsicht ist. Also auch der wird wegfallen. Das heißt, zwei Kontrahenten mehr, so doof das jetzt klingt. Das heißt, die Stammposition wird wahrscheinlicher. Auch mit Blick auf die nächste Personalie, Daniel Wein. Auch da läuft der Vertrag aus. Der ist 29 und jetzt müssen wir mal ganz kurz, dass es auch jeder nochmal im Kopf hat. Daniel Wein kam zur Regionalligasaison. Hat sich da 60 angeschlossen. Das ist einer der Aufstiegshelden und der war eine feste Säule. Also ich habe es, glaube ich, schon 15.000 Mal hier beim Bergfest gesagt. Wenn Daniel Wein seine Leistung hat abrufen können, dann war der für mich so ein Sami Khedira 2014 bei der deutschen Nationalmannschaft. Er fällt nicht auf, weil er das Spiel regelt und es fällt maximal auf, wenn mal was schief geht. Ja, aber ansonsten
wenn er nicht
ist der
ist.
So ein, ist es irgendwie, ist es ein unauffälliges Uhrwerk, das aber eines der wichtigsten Rädchen im Spiel ist.
Ja.
Und natürlich, hat auch Pech gehabt mit Verletzungen, hat dann auch mal Probleme gehabt, in einem System jetzt seine Rolle zu finden, hat auch mal als Verteidiger ausgeholfen, darf man auch nicht vergessen. Das war auch einer, der sich nicht so schade war, mal auf Positionen zu spielen, die er vielleicht jetzt nicht so toll findet, hat da aber auch seine Leistung solide gebracht. Das ist einer, bei dem ich mir wirklich wünschen würde, dass der nochmal die Chance bekommt.
Ja,
ich habe nur die Sorge, dass es nicht so weit kommt. Aber ich würde es mir wünschen und ich, wenn ich irgendwas in, bei 60 zu sagen hätte, würde ich sagen, das ist ein Typ Spieler. Da bist du dankbar, wenn du den im Kader hast, weil der ist immer Gewehr bei Fuß.
Das Problem ist halt, dass er bei Jakobacci nicht zum Zug kommt.
Ja.
Also er hat keine Minute gemacht bisher unter Jakobacci und das ist natürlich schon auch für, ich glaube, für Daniel Wein so ein Argument. Ich meine, wenn, klar, er kann sich zeigen im Sommer, aber es ist auch eine schwierige Situation. Auch er nicht mehr der Allerjüngste. Ja, möchte ich nicht in seiner Haut stecken. Das heißt nicht der Allerjüngste, er ist 29, aber trotzdem natürlich bestes Fußballeralter ist Zimmer. Aber wenn du natürlich lang verletzt warst und keine Einsatzzeit bekommen hast in der dritten Liga, dann wird es halt schwierig, im Profifußball nochmal unterzukommen.
Genau das. Und ich sage
mal, ich glaube, dass er eine Chance bekommt bei 60. Ich glaube, da geht es auch um die Verdienste, die er hat, um den Verein.
Ja.
Das ist schon nochmal was anderes. Also da sollte 60 auch ein bisschen den zwischenmenschlichen Charakter oder Gedanken nicht über Bord werfen, wenn es um sowas geht.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Daniel Wein einer ist, der fürs Mannschaftsgefüge viel übrig hat.
Mhm.
Der da auch ein Gespür dafür hat und nochmal mit 29, da spricht man ja oftmals in dem Bereich von den letzten größeren, längerfristigen Vertrag unterschreiben. Also ich sage mal so, langfristig wird es bei 60 jetzt erstmal nicht sein. Das wird wahrscheinlich dann tendenziell auch eher auf einen Einjahresvertrag rauslaufen, mit gucken, wie es funktioniert,
ja,
wenn es denn so kommt. Aber ja, glaube Daniel Wein, ein wichtiges Mosaiksteinchen. Springen wir mal wieder vom defensiven Mittelfeld nochmal in die Innenverteidigung. Sammy Belka hier, finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend.
Mhm.
Reines Bauchgefühl. Wirklich, reines Bauchgefühl, ohne dass ich es an irgendwas festmachen kann, er geht.
Ich glaube auch, weil er doch auch Argumente gesammelt hat. Also ich glaube, da gibt es durchaus Angebote aus der, mindestens aus der dritten, wenn nicht sogar vielleicht aus der zweiten Liga.
Ja.
Ich glaube, da hat er schon auf sich aufmerksam gemacht, ist ja auch noch jung, kann sich noch entwickeln als Innenverteidiger. Gutes Stellungsspiel, guter Spielaufbau. Also da wird es, glaube ich, tatsächlich schwierig, ja.
Ja.
Semi Belka hier war natürlich einer, der unter Michael Köllner ein sehr großes Standing genossen hat. Er war, soweit ich mich erinnern kann, unter Pirovka kein Thema eigentlich für die Starter und für den Kader.
Er kam nach dem Drittliga-Aufstieg im Sommer 2018 und das ist bei vielen untergegangen, weil er damals nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Der kam vom VfR Garching und war unter Daniel Pirovka eigentlich nie eine Option. Also ich habe mir damals gedacht, ich bin gespannt, ob der Einsatzzeiten bekommt. Und dann habe ich ihn tatsächlich auch ein bisschen aus dem Visier verloren, weil er eben nie wirklich im Dunstkreis der ersten Mannschaft so richtig aufgefallen ist.
Ja.
Und das kam eigentlich erst auch ein bisschen aus der Not geboren, dann unter Michael Köllner, nach dem Wechsel von Pirovka auf Köllner.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass wir uns ja damals auch unterhalten haben, den schmeißt er den Belka hier rein und jetzt liefert der.
Ja.
Das war ganz am Anfang unserer Podcast-Reise, das weiß ich noch. Also, der hat eine Entwicklung durchgemacht, 1,93 groß. Ist Beidphysik auch noch so ein Thema?
Ja.
Hat zwar auch immer mal wieder so Aussätze drin gehabt, aber grundsätzlich, da ist Potenzial da und der ist jetzt 24.
Ja.
Also, der wird jetzt sagen, langsam, aber brauche ich den nächsten Schritt. Und ein paar Argumente hat er gesammelt. Und wenn es dann, jetzt nur ins Blaue gesprochen, Sandhausen steigt ab, die werden aber immer noch ein paar finanzielle Mittel mehr haben, so doof das jetzt klingt, aus Zweitliga-Zeiten und sagen, wir wollen direkt wieder hoch, dann kann so ein Sammy Belka hier, der die Liga kennt, in einem ambitionierten Team den nächsten Schritt machen. Sandhausen jetzt vielleicht wirklich gar nicht mal das blödeste Beispiel, je mehr ich drüber nachdenke.
Ja, das macht Sinn, ja.
Oder vielleicht sogar jemand, der in der Zweitliga gerne Abstieg kämpft und sagt, hey, und vielleicht auch nicht extrem viel Geld hat, sondern sagt, hey, lieber so ein, wirklich einer, der gut aufgefallen ist.
Ja.
Halte ich für möglich. Und ich sehe es als wahrscheinlicher an, als dass er an der Grünmannstraße Straße bleibt.
Befürchte ich auch, ja.
Bringen wir von ganz hinten nochmal nach ganz vorne. Und zwar zu Marcel Beer, der Torschützenkönig der vergangenen Saison. Dann mit richtig viel Pech in Sachen Verletzung. Dann zurückgekommen, schon auch nochmal eine Handvoll Tore gemacht, aber halt meilenweit von der Form entfernt, in der er mal gewesen ist. Und er ist mittlerweile halt auch 30 Jahre alt. Also hier geht es auch jetzt um eine vielleicht sogar eine der finalen Entscheidungen auf dem Weg Richtung Karriereende. So doof das immer klingt, aber mit 30, das ist nochmal ein Wendepunkt. Und vor allem als Stürmer hast du vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre. Ja. 5 im absoluten Maximalfall, Optimalfall. Und
Also Marcel Bär ist, glaube ich, eine der schwersten Personalien, weil er hat gezeigt, was er kann, aber er hat halt in den letzten Monaten fast gar nichts mehr gezeigt, muss man auch sagen, nach seiner Verletzung. Eigentlich im Schatten seiner selbst oder seines 2022er selbst.
Ja. Aber ein perfektes Beispiel, wie dir eine Verletzung so richtig die Knüppel zwischen die Beine schmeißen kann.
Ja. Aber kann man es nur auf die Verletzung schieben?
Mit Sicherheit nicht, aber es war der Wendepunkt und ja.
Aber gerade ein Stürmer, der verlernt gewisse Dinge, glaube ich, nicht durch eine Verletzung. Eigentlich. Ich glaube, da geht es eher um so, ja, um das, was von hinten kommt und was in der Mannschaft so passiert. Ich glaube, dass du als Mittelstürmer schon eher empfindlich bist als Spielertyp. Marcel Bär, glaube ich, auch, dem würde ich das schon auch so zuschreiben. Ja, Stand jetzt würde ich sagen, nicht verlängern.
Und ich sage auch, dass es auf eine.
Lieber auf ein anderes Pferd setzen, statt auf Bär. Also, da gibt es bestimmt Stürmer, die ähnlich verdienen wollen, die aber vielleicht nochmal so einen frischen Impuls reinbringen. Aber einen Stürmer zu verpflichten ist immer mit Risiko behaftet. Also jeder Spieler ist mit Risiko behaftet, aber bei Mittelstürmer merkst du es halt, da kannst du es halt schnell messen.
Ja, du hast
halt niemanden kannst du besser messen als Mittelstürmer.
Und wohl wahr. Und deswegen, ich fürchte tatsächlich auch durchaus wahrscheinlich aus finanziellen Gründen zu sagen, hey, das Pferd werden wir nicht nochmal setzen oder können wir nicht nochmal setzen, weil wir ja sparen müssen.
Ja.
Deswegen würde ich da, glaube ich, auch eher in die Richtung tendieren. Dann kommen wir noch zu jemandem, der ja nur einen Einjahresvertrag hatte. Joe Boyamba, der auch lange Zeit unverständlicherweise eigentlich keine Rolle gespielt hat und der Maurizio Jacobacci jetzt so richtig aufblüht. Der hat nur einen Einjahresvertrag bekommen. Im Nachgang, je mehr man drüber nachdenkt, ich glaube, so einen Spieler, vor allem zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, er war ja, glaube ich, einer der Letzteren, die dann verpflichtet wurden, mit der Qualität eines Joe Boyamba, der hat garantiert andere Angebote auch gehabt. Und es war nur möglich, ihn zu 60 München zu holen, dass man sagt, pass auf, ein Jahresvertrag, wenn wir aufsteigen, verlängert sich der. Würde ich jetzt mal interpretieren, weil dann hast du geliefert und wir haben geliefert und du spielst dann da, wo du vielleicht jetzt hättest schon spielen können.
Ja.
Mit 26 Jahren im besten Fußballeralter. Und deshalb, ich würde es mir wünschen, dass Joe Boyamba, den wir jetzt sehen, einer der Fixpunkte ist für die nächste Saison, um nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen, in welcher Form auch immer und wie weit es dann auch wirklich reicht. Aber aus dieser Gesamtgemengelage denke ich, wird das darauf rauslaufen, dass der den Sprung in die zweite Liga macht. Oder zu einem Verein, der definitiv nächstes Jahr Aufstiegskandidat ist. Also mit Brief und Siegel.
Ja.
Und das kannst du bei 60 momentan nicht sagen.
Ich glaube aber schon, dass da auch Jakubacin ein entscheidender Faktor sein könnte. Weil man sieht ja, was er in den letzten Wochen aus ihm gemacht hat. Ist ja im positiven Sinne nicht mehr wiederzuerkennen, Boyamba. Und das glaube ich schon, dass Jakubacin auch zwischenmenschlich die Qualität hat, Überzeugungsarbeit zu leisten für Boyamba. Und also wenn du Boyamba halten kannst und wenn er sich das vorstellen kann, dann musst du es eigentlich machen, weil er hat es ja jetzt gezeigt, was er kann. Und so einen Unterschiedsspieler brauchst du halt. Es war Boyamba lange nicht oder durfte es nicht sein, vielleicht auch. Jetzt ist er es und das ist für mich Argument genug, ihn zumindest ein Angebot zu machen. Ob er es dann annimmt, steht auf einem anderen Papier.
Dann kommen wir zu dem Mann, der eigentlich gesagt hat, dass er seine Karriere beenden wird, aber dieses Statement bröckelt. Die Rede ist natürlich von Stefan Lex, der ist 33, wird immer dann 34, übrigens an einem wunderschönen Datum, nämlich den 27.11., der ein oder andere Da wird es warm ums Herz, ne?
Stimmt.
Und ganz ehrlich, ich glaube, das geht noch ein Jahr zu einem leistungsbezogenen Vertrag, weil ein Stefan Lex auch mit so einer Saison, dass er es nochmal versuchen möchte, eine versöhnlichere Abschlusssaison hinzulegen.
Spielt schon auch die Ehre eine große Rolle. Ich meine, Stefan Lex ist
Ja.
zurückgekommen zu 60, kann man ja gar nicht sagen, aber er ist zu 60 gekommen als Löwenfan, um da was Großes zu erreichen. Das hat er nicht geschafft bis jetzt. Und ich glaube nicht, dass er sich das jetzt nachsagen lässt, mit so einer Saison aufzuhören. Und ich meine, wir haben es an gewissen Spielern gesehen in den letzten Jahren, die eigentlich die Karriere schon beenden wollten oder schon beendet hatten, schon verkündet hatten, wie die nochmal aufgeblüht sind. Gewisser Sascha M. Also da, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber in dem Fall vielleicht ja, hoffentlich doch.
Ich glaube dran. Ich glaube, die
Ja,
Messe ist nicht gelesen.
zumal dieses Trio Frenesi, Boyamba und Lex, das kann schon richtig funktionieren, wenn die vorn jetzt eben den 2022er Marcel Bär drin hätten und nicht den 2023er Marcel Bär. Das wäre eine Offensive, da würden sich andere die Finger nachlecken.
Definitiv. Und dann haben wir noch einen Namen offen und da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Tut alles, damit dieser Jannik Deichmann an der Grünwalder Straße bleibt, weil das ist für mich, der ist jetzt 28, das ist für mich der kommende Löwenkapitän. Punkt.
Ist es vielleicht schon ohne Binde, aber er ist einer, der vorausgeht. Und ja, also da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Es ist einer der wenigen, die eigentlich ja, über die ganze Saison hinweg geliefert haben. Also da gab es, ich glaube nicht, dass Jannik Deichmann jetzt einen Aussetzer hatte in dieser Saison, so einen klassischen oder so eine Delle, eine Leistungsdelle, kann ich mich nicht erinnern zumindest. Also
Nein, absolut nicht.
unbedingt halten.
Und ich glaube auch, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen. Der wird zwar Angebote haben, aber das ist so einer, das ist wieder so ein Kampfschwein, ein emotionaler Leader. Ich glaube auch, dass der sich in diesem Löwenkosmos extrem wohlfühlt, auch von seinem Naturell her. Und dass der jetzt eher auf dem Ehrgeiz gepackt ist und sagt, ey, nee, definitiv so nicht.
Aber der Ehrgeiz könnte da natürlich auch dem Ganzen entgegenstehen. Er ist Ende 20, er ist extrem ehrgeizig. Jetzt, wenn er ein Angebot sagen wir, vom ersten FC Magdeburg bekommt, wenn die in der Liga bleiben oder von, sag mal, keine Ahnung, wen haben wir denn da noch so im grauen Mittelfeld der zweiten Liga? Ich weiß, wer oben steht, ich weiß, wer unten steht, aber wer dazwischen ist, Hansa Rostock steigt ab, na, steigen die ab, ich weiß es nicht. Irgend so ein
Die hängen.
Erster FC
Also
Magdeburg und Konsorten.
Eintracht Braunschweig, Hannover 96, Greuther Fürth, Holstein Kiel,
Hannover 6,
Nordhessen.
Holstein Kiel, sowas. Da ist natürlich Jannik Deichmann auch als Norddeutscher vielleicht verleitet, da zu sagen, das probiere ich.
Auch Kaiserslautern würde, könnte ich mir zum Beispiel bei dem vorstellen.
Kaiserslautern
So
wäre,
doof das klingt jetzt.
ja. Und da wärst halt, ich glaube, da bist du als Ende 20-Jähriger natürlich schon sehr, sehr verleitet, so ein Angebot anzunehmen. Zumal mit so einem Ehrgeiz wie Jannik Deichmann. Also musst du Argumente haben als 60-Verantwortlicher.
Also da muss an die Schmerzgrenze gehen. Und zwar wirklich. Ich hoffe drauf. Das sind alle, deren Verträge auslaufen und mit unseren Einschätzungen. Und jetzt der Vollständigkeit halber, alle anderen Verträge bis auf denen von Marco Hiller und Leandro Mogalla enden nach der kommenden Saison, also im Sommer 2024. Ich werde euch die ganze Liste jetzt nicht mehr vorlesen. Ihr wisst alle, wen wir jetzt nicht genannt haben. Also alle, die wir jetzt nicht genannt haben, deren Verträge enden nach der kommenden Saison. Viel Arbeit für den alten, neuen, erst noch kommenden Geschäftsführer. Auch das werden wir erst noch sehen.
Und vieles hängt, glaube ich, von der großen Personalie Jakobacci ab oder vom Trainer, sagen wir mal so. Muss ja nicht Jakobacci bleiben, aber ich gehe davon aus, dass es bleibt. Das musst du so schnell wie möglich fix machen. Und dann musst du natürlich auch überlegen, was passiert mit Günter Gorenzel. Wenn Günter Gorenzel nicht bleiben soll und wenn man sich da einig ist, ist man ja sich natürlich nicht bei 60, aber wenn der Weg dahin führt oder wenn das nicht zu vermeiden ist, dann muss man das schnell kommunizieren und auch schnell fix machen, weil dann brauchst du einen neuen Sportchef, der dann den Kader für die nächste Saison plant mit dem Trainer Jakobacci wahrscheinlich. Also es ist, jeder Tag, der da jetzt vergeht, ist eigentlich ein verlorener Tag. Das ist ja das einzige Gute an dieser Situation, ist ja, dass du weißt, wofür du planen kannst in der nächsten Saison. 60 hat die Regionalliga-Lizenz beantragt, okay, das war aber eher pro forma. Du kannst zu 100% für die dritte Liga planen. Da musst du eigentlich ab jetzt oder eigentlich schon seit 3 Wochen jede Energie dieser Welt dafür aufwenden, den geilen Kader zusammenzustellen. Das ist natürlich für einen Lame Duck wie Günter Gorenzel. Ich dichte ihm das jetzt mal an, dass er eine Lame Duck ist, aber ich glaube es so, dass es so ist. Das ist natürlich schwierig. Also, wenn du selber weißt, du wirst wahrscheinlich den Sommer nicht überleben als Löwensportchef, ist es schwierig, einen Kader zu planen über den Sommer hinaus. Mhm. Also, es ist.
Ist zwar deine Aufgabe, aber
natürlich.
Gespräche da auf Augenhöhe zu führen, auch mit der notwendigen Motivation natürlich dann auch. Also.
Ungut.
Nicht einfach.
Sehr ungut.
Alles andere als gut. Was übrigens auch nicht so gut ist, sind die Kommunikationswege oder die Kommunikationsarten im Löwenkosmos. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen die Finger in die Wunde legen oder beziehungsweise mal einen mahnenden Finger erheben. Wir haben in der vergangenen Woche ja schon über die Postings von Hasan Ismail gesprochen, so ein bisschen Stück für Stück seziert und gesagt und haben auch gesagt, da gibt es viele richtige Punkte. Es gibt auch welche Punkte, die einfach keine Basis haben oder auch aus Untersicht der Wahrheit nicht entsprechen. Er hat am Tag der Veröffentlichung unserer vergangenen Folge nochmal reagiert. Ich lese das nochmal kurz vor, damit ihr wisst, was wir meinen. Liebe Löwen, täglich werden mir von meiner PR-Abteilung alle Texte zu 1860 München sowohl in englischer als auch arabischer Sprache übersetzt. Dabei wurde Präsident Reisinger in einem Text zitiert, dass er meine Aussagen über die Social-Media-Kanäle keine Bedeutung schenkt. Das ist interessant. Sie müssen wissen, dass Herr Reisinger im Aufsichtsrat meist die Anwälte sprechen lässt. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Accounts meine offiziellen Kommunikationswege sind, über die ich meine Meinungen, Anregungen und Wünsche zu unseren Löwen kundtue. Ich bin immer bestens informiert und auf dem aktuellen Stand über unseren Verein. Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum ich seit Jahren auf den persönlichen Dialog verzichte. Ich habe vor allem in den Anfangsjahren immer an stundenlangen Besprechungen bei 1860 persönlich teilgenommen. Das Ergebnis war immer dasselbe. Große Ankündigungen, keine Ergebnisse. Respekt habe ich nur in den seltensten Fällen seitens der e.V.-Vertreter erlebt. Dabei wäre genau das die Grundlage für ein friedvolles und erfolgreiches Miteinander. Wieder viele Punkte, wo wir, glaube ich, auch so ein bisschen Step-by-Step nochmal durchgehen sollten. Wir werden es jetzt nicht übertrieben machen, zumindest habe ich das nicht vor, aber ein paar Sachen muss man, glaube ich, rausziehen. Vielleicht mal von hinten. Respekt wäre die Grundlage für ein friedvolles und erfolgreiches Miteinander. Unterschreibe ich. Wenn man, glaube ich, auch dieselbe, also von beiden
Respekt
Seiten
ist keine
dasselbe Verständnis von Respekt habe. Und da habe ich so das Gefühl, das ist nicht da.
Ja.
Von welchen Seiten auch immer, das kann jetzt jeder für sich selber bewerten, aber ich glaube nicht, dass es dasselbe Verständnis von Respekt ist. Glaube ich definitiv nicht. Große Ankündigungen, keine Ergebnisse. Das kann ich weder bestätigen, noch kann ich es dementieren. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen.
Also keine Ergebnisse kann man, glaube ich, schon bestätigen.
Ja.
Die Ankündigungen also, können wir nicht beurteilen, aber die Ergebnisse.
Also, es gab große Ankündigungen von Hass. Dann Ismail mit Augenhöhe mit Barcelona und dann auch mit Vitor Pereira go to the top. Also die sind definitiv nicht eingetreten.
Das stimmt.
Also das ist dann nicht nur einseitig.
Ja.
Ich verstehe, dass man vielleicht stundenlange Besprechungen jetzt nicht so toll findet als Geschäftsmann und als Investor vielleicht auch nicht immer den Zeitaufwand oder die Zeit dafür hat. Das Timing halte ich tatsächlich oftmals für schwierig, vor allem wenn mein Lebensmittelpunkt nicht an dem Ort ist, wo ich auch investiere. Das Problem haben aber auch viele Investoren auf der Welt und nicht nur im Sport.
Dafür gäbe es ja mittlerweile auch Kommunikationsmittel, wie wir sie jetzt gerade nutzen. Zoom zum Beispiel, wo man sich zuschalten kann. Ist auch eine Frage des Willens natürlich.
Ja. Und jetzt sagt er ja, dass er verzichtet auf den persönlichen Dialog. Er hat seine Statthalter hier in München. Das heißt aber auch, er erfährt es immer aus zweiter Hand.
Mhm.
Also es muss ja auch derjenige, der der Statthalter ist, das auch genauso weitergeben an ihn. Wissen wir das, wie das weitergegeben wird? Nein. Manchmal hat man den Eindruck, da wird was verloren oder es wird mit einer Tonalität weitergegeben. Wir wissen es nicht, aber das ist manchmal der Eindruck, der entsteht. Also du hast da das Risiko eines Informationsverlustes. Ich sage mal nur Flüsterpost. Da kommt meistens hinten auch was anderes raus, als vorher reingegeben wurde. Das Risiko besteht dann einfach. Und dass dann meinetwegen sowas wie damals die Beurlaubung von Michael Köllner dann entschieden wird, dann werden alle intern informiert. Er ist aber quasi der Zweitempfänger, genauso wie wir es letztendlich ja sind, über die Social-Media-Kanäle oder eine Pressemitteilung. Das entspricht demselben Weg.
Ja.
Also das muss man mal auch ganz deutlich sagen. Und wenn er sagt, er verzichtet bewusst auf direkte Kommunikation, dann muss man dieses Risiko aber in Kauf nehmen. Das muss einem bekannt sein. Und dann zu sagen, dass diese Accounts auf Facebook, Twitter, Instagram seine offiziellen Kommunikationswege sind, über die er seine Meinungen, Anregungen und Wünsche zu unseren Löwen kundtut.
Ja.
Ich möchte Hasan Ismail vielleicht direkt mit Anthony Power in einem Atemzug nennen, aber erwachsene Menschen kommunizieren nicht über Postings. Entschuldigung, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich.
Es gibt genug erwachsene Menschen, die vor allem über Postings kommunizieren, über irgendwelche komischen Sinnsprüche oder über Osterbilder
mit
hüpfenden Hasen und mit. Aber nicht auf geschäftlicher Ebene. Das muss man.
Nein.
Ja, das,
also das kann nicht so sein. Also nee. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was man da noch mehr dazu sagen soll. Ich bin immer bestens informiert und auf aktuellem Stand über unseren Verein. Ja, aber nur das, was halt dem Überbringer der Nachricht auch weitergibt.
Ja.
Also nochmal, das Risiko eines Informationsverlustes ist immer da, wenn man sich dazu entscheidet. Und Postings auf Social Media, das sind Meinungen, ja, Anregungen, Wünsche, ja, aber die sind auf Geschäftsebene, Entschuldigung, nichts wert.
Ja.
Nichts.
Ja, also ich kann mal wieder nur mit dem Kopf schütteln, wie bei 60 nicht kommuniziert wird.
Ja.
Oder was, womit man sich beschäftigen muss. Das ist ja das eigentlich Traurige. Womit man sich da, also das ist ja in jedem Unternehmen, in jedem seriös geführten Unternehmen, sagst du ja, sag mal, sperrt den Laden doch einfach zu. Ihr habt ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber bei 60 ist das, da wird es zum Markenkern gemacht, sich zum Affen zu machen. Und das beziehe ich nicht nur auf Hasan Ismail explizit. Also da ist ja das Komödiantenstadel wirklich, es ist ein Dreck dagegen.
Oh, war das schön, dass es ein paar Jahre ruhig war.
Tja.
Und ein Satz vielleicht noch, weil er hier meint, Sie müssen wissen, dass Herr Reisinger im Aufsichtsrat meist die Anwälte sprechen lässt. Also, dass man rechtlichen Beistand hat, um auch gewisse rechtliche Rahmenbedingungen immer abzuklopfen, ist das möglich, ist das nicht möglich? Wenn man vielleicht auch selber von der einen oder anderen Materie gar nicht so genau die Ahnung hat oder nicht so tief drin steckt, was ja sein kann, was ich auch als vollkommen normal empfinde, also rechtlicher Beistand, vor allem bei solchen, ich sag mal, in Anführungszeichen Konzernentscheidungen und Konzerngremien, kennen das eigentlich als Standard.
Gut, die Frage ist aber, ob er tatsächlich die Anwälte sprechen lässt und selbst hat sie, und dann einfach nichts sagt oder ob er sich Beistand holt. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn dem so ist, dass in einem, also in der Diskussionsrunde finde ich schon, dass die miteinander diskutieren sollen, die es tatsächlich am Ende betrifft und nicht irgendwelche Anwälte oder Vertreter. Und das ist dann auch kein gutes Zeichen, wenn du sagst, hier, ich habe ein Statement von meinem Anwalt dabei oder ich habe meinen Anwalt dabei, der hier ein Statement verliest. Ja. Na gut, also es hat dann auch wenig mit der Diskussion auf Augenhöhe zu tun.
Okay, guter Punkt. Wenn dem so ist, dann ist das natürlich auch ein Zustand, der nicht optimal ist. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also nochmal, reine Interpretation der Worte und wie gesagt, nochmal, vielleicht auch nochmal von vergangener Woche auch nochmal, manchmal ist es hilfreich, in Ruhe, langsam Step by Step durchzulesen, solche Statements und dann zu hinterfragen, wie ist denn die Situation?
Ja.
Was definitiv, glaube ich, nicht hilfreich ist, wenn man diese Schiene dann auch noch einschlägt. Weil wenn jetzt beide Seiten anfangen, nur noch über Facebook zu kommunizieren, haben wir ein Problem. Löwenpräsident Robert Reisinger hat am Dienstag einen Facebook-Post abgesetzt. Es war ein Katzenbild mit einem Text, also es waren eine keifende Katze und eine etwas konsterniert blickende Katze, will ich das mal betiteln, mit der Aufschrift: In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, alle anderen suchen nach Schuldigen. Und die Überschrift oder der Bildtext dazu war: Angeblich ist es jetzt üblich, dass man sich nur über die sozialen Medien austauscht und seine Meinung mit schönen Katzenbildern garniert. Ich glaube, diese neuen Zeiten sind nichts für mich. Schöne Woche an alle. Ich halte es ein bisschen für schwierig.
Hätte ich lieber mal gelassen, würde ich sagen, weil das ist einfach, was bringt's dir? Also es gibt dir in deiner eigenen Bubble, gibt's Applaus. Ja, aber was trägt es zur Sache bei? Also ich finde schon, dass als Löwenpräsident solltest schon in gewissen Situationen einfach dich öffentlich zurückhalten. Gar nicht auf deinem privaten Facebook-Account, der aber öffentlich ist, irgendwas posten, was dann, ja, es ist lustig gemeint, aber...
Es ist lustig gemeint. Wir wissen alle, dass es in Richtung Anthony Power geht,
ja.
Der das ja jetzt zu seinem Markenkern gemacht hat. Haben wir ja
aber auch da sage ich doch, ich lasse das sein und lasse mich nicht auf dieses Niveau herunterziehen.
Und genau
das auch wenn es mit einem ironischen Augenzwinkern ist, alles gut, aber es ist unnötig, einfach unnötig.
Ja. Also ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh nee, das ist in der Gesamtgemengelage keine gute Entscheidung gewesen. Also, aber was soll man sagen, es bleibt spannend und ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die nächsten Postings, die wir dann zerpflücken können, weil sportlich, ja, wie gesagt, ist nicht mehr großartig viel drin. Am kommenden Wochenende gibt es zumindest mal ein Spiel, das noch so ein bisschen, ja, vom Pfui nur ein bisschen was ist, sage ich mal. Und es kommt am Samstag zum Duell Leipzig München gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Für die geht es sehr wohl noch um etwas. Die haben am vergangenen Wochenende gegen Halle verloren, haben jetzt aktuell auf Platz 17 4 Punkte Rückstand auf den retteten 16. Platz. Also es ist noch alles drin in Sachen Klassenerhalt. Die brauchen die Punkte. Ich habe heute auch schon von den Ersten gehört, ja komm, das Spiel verlier mal, weil Bayreuth braucht die Punkte mehr als mir, weil absteigen können wir langsam nicht mehr.
Viererpack also, Zier ist
zum Beispiel.
Ist ausgemacht, glaube ich.
Oder Felix Weber darf sich auch mal mit dem Tor noch mal weiter rehabilitieren. Ich sage es mal ganz böse. Natürlich möchte ich als Blauer einen Heimsieg auf Giesings Höhen sehen. Wenn es eine Heimniederlage gegen Bayreuth ist und das hilft ihnen in der Klasse zu bleiben, dann kann ich das vielleicht noch verschmerzen. So doof, ja, das jetzt klingt und dass man das schon so sagt, ist schon Irrsinn genug.
Ja, die Wurstigkeit, die sich mittlerweile eingestellt hat, ist tatsächlich beängstigend.
Die Wurstigkeit ist auch, gibt es diesen Terminus überhaupt? Das ist auch ein toller Folgentitel, oder?
Wurstigkeit.
Wurstigkeit. Komm, überlegen wir nachher noch. Ansonsten, was erwartet uns an diesem Spieltag? Freitag kommt es zum Auftakt zwischen Halle und Osnabrück. Samstag dann, wie gesagt, 60 München gegen Bayreuth. Dazu die Spiele Oldenburg gegen Freiburg 2, Duisburg gegen Wien Wiesbaden, Elversberg gegen Aue, Köln gegen Ingolstadt, Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim.
Mhm.
Also, wenn man sagt, ich will das Löwenspiel gar nicht mehr erst sehen, dann würde ich wahrscheinlich Dresden gegen Mannheim angucken. Ich glaube, da brennt die Bude. Dann am Sonntag noch Meppen gegen Saarbrücken und Zwickau gegen Essen und Abschluss am Montagabend dann Verl gegen Dortmund 2.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Mhm. Also nicht der Podcast, auch da jetzt langsam, weil ich langsam Hunger habe, aber vor allem die Saison. Ich bin wirklich froh, wenn die Saison vorbei ist. Es bereitet mir schlechte Laune, mich gerade mit der dritten Liga zu beschäftigen und speziell mit 60, was wirklich traurig ist. Es ist wirklich, also ich sage das selten, aber momentan macht mir einfach schlechte Laune.
Ja, absolut. Kann man nicht anders sagen. Deswegen aber trotzdem immer noch ein schöner Punkt in der Woche, dieser Stammtisch, mit dem wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Einen kleinen Shortcut haben wir noch, das kam heute ganz frisch, die Abendzeitung vermeldet, dass es wohl nicht so schlecht aussieht, dass 60 München demnächst doch nochmal ein bisschen an der Stadionmiete schrauben kann, indirekt. Denn es geht darum, dass die MVG-Abgabepauschale, ihr wisst alle, wenn ihr ein Löwenticket habt, dann ist da quasi die Fahrt nach Giesing inkludiert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da war ja auch immer so ein Streitpunkt, kam ja immer mal wieder auf, tatsächlich braucht man das unbedingt, muss das sein. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass es durchaus gute Chancen gibt, dass das in der kommenden Saison entfällt. Ein Jahr auf Übergang, mal zu testen, wie das ist. Denn, viele haben es vielleicht mitbekommen, 49-Euro-Ticket gibt es ja mittlerweile. Und ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht kann sagen, ich habe mein Isar-Card-Abo umgestellt, weil es dadurch ein Tick günstiger für mich wird beim 49-Euro-Ticket. Heißt, ich mit dem Ticket kann ich sowieso nach Giesing fahren. Ich konnte es vorher mit der Isar-Card auch schon. Kann aber auch deutschlandweit durch die Gegend gurken mit Regionalbahnen und dementsprechend halte ich das jetzt mit diesem 49-Euro-Ticket in Kombination die absolut richtige Konsequenz, wenn es denn so kommt, dass diese Gebühr rausgerechnet wird aus den Tickets und dadurch fällt diese Abgabe von 60 weg und dadurch wird das Ganze ein bisschen leichter. Also eigentlich aus meiner Sicht ein Kompromiss, der jetzt fällig ist.
Ich glaube, der 60 ist der größte Profiteur des 49-Euro-Tickets in ganz Deutschland. Also so profitieren kannst du als Privater nicht, dass du da Hunderttausende von Euro sparst, indem das 49-Euro-Ticket eingeführt wird. Wenn das die Konsequenz ist, dass du dir 100.000 Euro, oder ich weiß nicht, welcher Betrag jetzt genau im Raum steht, der quasi aber abgezogen wird, sechsstellig, dann ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Danke, Ampel.
Also nicht ganz, ja, in der Hinsicht doch Ampel. Das wörtliche Zitat in der Meldung der AZ heißt, dem Vernehmen nach geht es um mehrere hunderttausend Euro pro Saison. Und das ist für einen Drittligisten schon eine Hausnummer.
Absolut, ja.
So, jetzt habe ich auch weiterhin nichts mehr auf meiner Liste. Wir waren jetzt ein bisschen länger unterwegs, als wir ursprünglich geplant haben. Aber die Zeit wollten wir uns heute einfach nehmen. Und vielleicht haben wir doch den einen oder anderen aus der weiß-blauen Tristesse ein bisschen rausholen können und für ein bisschen Ablenkung sorgen können.
Möglicherweise, hoffentlich, ja.
Haben wir sonst noch irgendwas? Alex, liegt dir noch irgendwas auf der Zunge?
Nö. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten.
Und ich hoffe auch, dass Anja zurückkommt. Zu dritt
machen wir das so, die kommen Spaß. Ja sowieso mit Anja dann, stimmt.
Also, die wird wieder gute Laune hier reinbringen.
So ist es.
Liebe Grüße, Anja, nach Südostasien. Komm wohlbehalten wieder, wir brauchen dich hier. Dann machen wir den Deckel drauf, Folge 98 vom Giesinger Bergfest. Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, lasst ein Like da, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, das hilft uns und freut uns, egal auf welchem Kanal. Ansonsten abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Und dann sagen wir wie jede Woche, bleibt gesund, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau, bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.